Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge habe ich einen Gast hier bei mir, der ein alter Hase im Podcast-Game ist. 21, Konsens, Nonsens und wie jüngst auf Twitter verkündet, geht da, glaube ich, auch bald ein neuer Stern am Podcast-Himmel auf. Herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast. Hi, Daniel Wingen.
Hi Lodi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, eigentlich musst du dich, glaube ich, nicht vorstellen, weil die meisten dich kennen werden. Du meintest dann aber, du schaffst gerade fast gar nicht mehr bei 21 mit dabei zu sein. Deshalb vielleicht für die neuen Hörer, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Daniel. Auf Twitter kennt man mich auch als Daniel Wingen. Das ist auch tatsächlich mein richtiger Nachname. Und genau, ich bin Mitinitiator bei 21 zusammen mit Gigi, Fab, Markus und Dennis. Und genau, wir haben das Ganze vor jetzt mittlerweile fast 3 Jahren. Ne? 3 Jahre ist es her gestartet. Und davor habe ich einen Podcast gemacht, du hast es schon erwähnt, mit dem Holger Rom, dem alten Chatcoiner.
Der immer noch sehr Note viel Spaß hat mittlerweile. Also.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm, aber irgendwann sind wir natürlich irgendwie immer wieder in den gleichen Streit verfallen, wie so ein altes Ehepaar, weshalb dieser Podcast dann irgendwann auch keinen Sinn mehr gemacht hat. Genau, bei 21 hört man mich leider auch nicht mehr so viel, da ich das letzte Mal war ich noch aktiv mit der Wegfolgen. Das habe ich jetzt auch letzten Monat soweit eingestellt, da ich mich auf eine neuen Podcast konzentrieren möchte. Der wird jetzt im Oktober noch launchen und heißt Der Bitcoin-Effekt. Es ist ein Business-Podcast, also da geht es dann weniger um den privaten Weg einer Person hin zu Bitcoin oder private Erfahrungen mit Bitcoin, sondern da geht es tatsächlich um die Business-Erfahrungen dann mit Bitcoin. Welche Erfahrungen werden gesammelt, wenn man Bitcoin ins Unternehmen einführt oder als Manager offiziell damit beauftragt ist, sich mit Bitcoin zu beschäftigen in einem Unternehmen oder vielleicht sogar ein Familienunternehmer ist und sein eigenes Unternehmen auf Bitcoin sozusagen upgradet. Über diese ganzen Erfahrungen wollen wir in dem Podcast sprechen.
An der Stelle natürlich dann auch Grüße an den Co-Host Martin, der da mit dabei sein wird. Und allein bei diesen 2, 3 Sätzen, die du gerade genannt hast, fallen mir schon einige Gäste ein an der Stelle.
Ja, wir haben uns schon eine Liste gemacht mit Gästen. Ich glaube, wenn wir die alle abarbeiten, dann sind wir schon 2 Jahre beschäftigt. Also das ist wirklich genial, ne? Wenn man mal überlegst. Also vor 2 Jahren, wenn du gesagt hast, du machst einen Bitcoin-Business-Podcast, wäre es schwer geworden, Gäste zu finden. Und jetzt allein schon nur mal eine Runde Brainstorming und eine Liste für 2 Jahre mit Gästen ist voll.
Das glaube ich. Ja, und vor allem auch spannende Gäste. Also nicht die Hauptsache, ich habe einen Gast, sondern wirklich jemand, der was erzählen kann. Und das Verrückte ist auch, die Gäste waren vielleicht schon mal bei irgendeinem anderen Podcast, aber in einem halben Jahr tut sich bei denen so viel, dass es schon wieder spannend ist, mit denen zu sprechen.
Ja, genau. Und wo wir natürlich auch vor allem uns darauf konzentrieren wollen, ist zu verstehen, was sind denn die Chancen? Und was sind aber auch die Risiken, die ich als Unternehmer oder im Unternehmen habe, wenn ich mich mit Bitcoin dort beschäftige und Bitcoin integriere?
Ja, ich freue mich drauf. Das
haben wir bisher noch kaum gehabt in irgendwelchen Podcasts.
Ja, ich freue mich drauf. Vor allem, ihr sprecht dann neben den Bitcoinern, die heute schon in der Community sind, glaube ich, nochmal eine andere Zielgruppe an. Gezielt Unternehmer, die jetzt irgendwie neu zu Bitcoin kommen, wo man jetzt
auch,
gewisse Themen vielleicht gar nicht in der Tiefe erstmal behandeln muss, sondern erstmal, wie du sagst, die Chancen aufzeigen muss. Was kann ich damit eigentlich machen? Was habe ich für Vorteile? Und so vielleicht die Leute auch ein bisschen ins Rabbit Hole stoßen kann.
Ja, ganz genau. Also wollen die Ausrichtung ein bisschen offener halten, sodass es auch für Neueinsteiger geeignet ist, genau.
Ja, perfekt. Also Podcast haben wir jetzt mal abgehakt, aber du machst ja noch mehr. Und jetzt würde ich gerade im Prinzip auch den Bogen dann zum heutigen Thema, das Thema Stable Sets, im Prinzip spannend. Da steckt Galoi dahinter. Was ist Galoi und was tust du bei Galoi?
Ja, genau. Also ich bin jetzt seit diesem Sommer bei Galoi. Das ist mein Bitcoiner-Job, den ich voller Freude annehmen durfte, nachdem ich es im Fiat-Job nicht mehr ausgehalten habe. Das kennen sicherlich viele Bitcoiner, dieses Gefühl, den ganzen Tag an etwas zu arbeiten, was irgendwie nicht so die Erfüllung bringt oder vielleicht auch nicht unbedingt das Sinnvollste ist, was man gerade für das Sinnvollste hält. Das durfte ich zum Glück im Sommer ändern und bin zu Galoi gegangen. Galoi ist ein Softwareunternehmen, was die Software hinter ist, die Bankensoftware, die Cloud-Bankensoftware hinter der Bitcoin Beach Wallet baut, gestaltet, vorantreibt. Das Ganze ist Open Source, das heißt, jeder, der eine Bitcoin-Bank oder eine Custody-Bitcoin-Wallet wie Bitcoin Beach oder Wallet of Satoshi für sich aufsetzen möchte, der braucht ja gute Lösungen, die in der Cloud skalieren können, im Idealfall auch Cloud-native sind, und diese Softwarelösung bietet Galloy als Open-Source-Stack sozusagen an. Dazu zu diesem klassischen Wallet- oder Bank-Modulen, die man so braucht, ist ein Aspekt noch dabei, der nennt sich Stablesets. Und Stablesets ist ein Modul, mit dem kann man einen synthetischen Dollar sozusagen seinen Kunden, seinen Bankkunden anbieten. Das ist allerdings nur eine Sache, die man damit machen kann. Genau, und grundsätzlich ist Galloy sozusagen die Company hinter dieser Software, also baut die Software. Und bei der Anwendung ist es so, jetzt kann jeder hingehen und kann sich die Software einfach selbst in der Cloud installieren, wobei jeder, der schon mal eine Software in der Cloud installiert hat, wird sicherlich auch schon festgestellt haben, dass es gar nicht so trivial und einfach ist, wenn man das Cloud-nativ macht und sich mit Kubernetes und Helm-Charts und so weiter auseinandersetzen muss, dann wird das Ganze relativ komplex, wo wir dann einen Service anbieten, dass wir sagen, wir installieren die ganze Software für euch in der Cloud, also für den Kunden in der Cloud, und sorgen auch dafür, dass die Software up-to-date bleibt, indem wir die 2 bis 5 Updates, die jeden Tag kommen, halt auch vollautomatisch dann in die Kundenumgebung einspielen. Und das lassen wir uns natürlich bezahlen.
Davon gehe ich aus, ja. Du hast jetzt schon im Prinzip gesagt, Galloy, die Firma dahinter, was die Firma macht, und ein Part, der da dazugehört, ist eben die Bitcoin Beach Wallet, die wahrscheinlich der ein oder andere Bitcoiner mittlerweile kennt, spätestens seit das Thema in El Salvador vor über einem Jahr ja relativ groß geworden ist, weil das geht ja alles ein Stück weit eigentlich auf die Bitcoin Beach Wallet zurück, oder?
Genau, also man kann das sich so ein bisschen so vorstellen, Bitcoin Beach Wallet ist sozusagen der erste Kunde von Galloy. Es ist auch, da ist auch eine etwas engere Beziehung als eine normale Kundendienstleisterbeziehung. Also Galloy ist auch an dem Unternehmen Bitcoin Beach beteiligt. Das ist tatsächlich auch ein Full-Profit-Unternehmen. Auch Bitcoin Beach geht jetzt in eine Fundraising-Runde, um halt die nächste Evolutionsstufe der Bitcoin-Bank sozusagen voranzutreiben in El Salvador, auch mit den dortigen Richtlinien, dann auch compliant zu werden. Also da passiert momentan einiges, aber es ist tatsächlich ein unabhängiges Unternehmen von Galloy. Man kann es ein bisschen als den ersten Kunden betrachten, und genau, gerade sind wir dabei, sozusagen weitere Kunden zu onboarden mit der Software.
Okay, du hast vorher nämlich schon von einem synthetischen Finanzprodukt gesprochen in Bezug auf Stablesets. Ich würde es einfach mal aus der Endkundensicht angehen, dass wir gucken, wie wirkt es für den Endkunde. Dann gucken wir in das sicherlich sehr spannende Backend rein, wie das ganze Produkt eigentlich funktioniert. Also Stablesets, prinzipiell, wie der Name sagt, im Prinzip will ich wieder was Stabiles haben, sprich Bitcoin, Volatilität, wissen wir alle. Ich kann ein Stablecoin nutzen, wie Tether, USDC oder was ähnliches. Und ihr habt jetzt im Prinzip was auf Bitcoin da gebaut. Wie gesagt, die Endkundenansicht, du korrigierst mich oder ergänzt bitte, wenn irgendwas nicht passt. Ich gehe in App Store, lade mir die Bitcoin Beach Wallet runter, was im ersten Moment eigentlich eine ganz klassische Custodial Bitcoin Wallet ist, die eben auf Lightning basiert entsprechend.
Genau.
Heißt, ich lade die App runter, ich habe kein klassisches KYC, ich gebe meine Handynummer an, gebe einmal den Code, der per SMS kommt, an, und dann ist die App eigentlich schon startklar.
Genau, also so ist es bei Bitcoin Beach Wallet. So wird es wird wahrscheinlich der Onboarding-Prozess wird bei jeder Bank ein bisschen anders sein, je nachdem, wie die lokalen Gegebenheiten, also vor allem regulatorischen Gegebenheiten sind. Bei Bitcoin Beach Wallet wird wahrscheinlich demnächst auch ein KYC-Prozess stattfinden, zumindest für Bürger oder für Nutzer aus El Salvador.
Okay. Dann habe ich im Prinzip die Wallet, das dauert eine Minute, sage ich jetzt mal, vom Runterladen bis die startklar ist, habe dann ganz klassisch die Wallet-Funktion, ich kann Geld senden, empfangen und so weiter. Mhm. Und was einem als erstes wirklich im Startbildschirm schon ins Auge springt, ist eine Anzeige zwischen Sats und US-Dollar. Das heißt, hier kann ich auf so zwei im Kreis drehende Pfeile drauf und kann im Prinzip die Satoshis, die ich habe, in Anführungszeichen in Dollar tauschen.
Ja, da sprichst du einen sehr schlechten User-Interface-Aspekt an. Das sollen eigentlich zwei Konten darstellen, also ein Bitcoin-Konto, ein Dollar-Konto. Ja, das sind ja neue, also wir arbeiten gerade auch an einer neuen Visualisierung, einem neuen Interface für die App, und das wird in der neuen Version auch ein bisschen besser dargestellt. Genau, also man hat im Endeffekt ein Bitcoin- und ein Dollar-Konto bei der Bank, in dem Fall bei der Bitcoin Beach Wallet Bank. Und dieses Dollarkonto, für dieses Dollarkonto hält die Bank aber gar keine Dollar im Hintergrund. Das ist, glaube ich, das Wichtige zu verstehen. Also die Bank hat gar keinen Zugang zum Fiat-Netzwerk, hat auch kein Bankkonto, kein Dollar-Bankkonto bei einer korrespondierenden Bank, sondern die Bitcoin Beach Wallet Bank hält nur Bitcoin und hat auch nur Zugang zu Bitcoin-Zahlungsmethoden, also On-Chain und Lightning. Das ist alles, was die Bitcoin Beach Wallet Bank machen kann. Das heißt, wenn sie ihren Kunden sagt, ich halte Dollar für dich, dann geht die Bank ein Risiko ein Volatilitätsrisiko, weil, wie wir alle wissen, ist Bitcoin relativ voll. Wo momentan ist es eher ein Stablecoin, aber
gerade ist es richtig langweilig, ja. Da verliert der Euro. Da verliert der Euro mehr an Kurs, was Bitcoin überhaupt sich volatil bewegt.
Genau, nee, aber normalerweise ist Bitcoin relativ volatil und dann geht natürlich die Bank ein gewisses Risiko ein, vor allem wenn der Preis weiter runtergeht, weil die Bank ja nur Bitcoin hält, während sie ihren Kunden gegenüber sagt, dass sie aber auch den Kunden einen Betrag in Dollar schuldet. So, und da ist natürlich das Problem für die Bank, weil wenn sie sagt, sie schuldet ihren Kunden Dollar, hält aber nur Bitcoin, da muss die Bank irgendwie zumindest sicherstellen, dass sie auch die Dollar-Liabilities bei dem fallenden Preis bedienen kann. Also die Dollar, was sind Liabilities nochmal auf Deutsch? Forderungen, genau. Die Dollar-Forderungen ihrer Kunden auch bedienen kann, selbst wenn der Bitcoin-Preis fällt und dass obwohl die Bank nur Bitcoin hält. Das heißt, die Bank muss irgendwie schauen, dass sie die Anzahl an Bitcoins, die sie zur Verfügung hat, erhöhen kann, wenn der Preis runtergeht. Das heißt, wenn der Preis runtergeht, muss die Bank mehr Bitcoins akkumulieren. Wenn der Preis hochgeht, dann muss die Bank halt entsprechend Bitcoins loswerden. Ne? Also ich meine, muss sie nicht, aber das ist halt der logische Zirkelschluss. Wenn ich halt ein Risiko eingehe und zumindest auch den Preis nach unten hedge, dann verliere ich natürlich auch Bitcoins, wenn der Preis hochgeht. Und das macht die Bank mit einem, mit einem Derivat, also mit einem Future Contract, mit einem Finanzprodukt, welches so funktioniert, dass es ein rollierender Future Short Contract ist. Heißt, dieser Vertrag bleibt rollierend bestehen sozusagen.
Genau, rollierend heißt in dem Fall, der endet nicht, weil bei Futures oder bei diesen Optionsgeschäften ist ja oft so, dass es ein Enddatum gibt und ihr müsst es ja im Prinzip immer wieder verlängern, weil der Kunde ja nicht zum Monatsende das zurückgetauscht kriegt oder irgendwas.
Genau.
Im Detail für die Nicht-Banker im Prinzip, gehen wir es doch mal ganz simpel durch. Im Prinzip habe ich beispielsweise 200 US-Dollar Gegenwert auf der Wallet, wo ich jetzt sage, okay, 100 US-Dollar will ich weiterhin in Sets halten und die anderen 100 schiebe ich jetzt in Anführungszeichen auf mein US-Dollar-Konto. Das heißt, ich habe Sets und ich habe Dollar angezeigt, beides jeweils im Gegenwert von 100 Dollar. Im Hintergrund werden aber nur Sets gehalten, auch wenn es mir so nicht angezeigt wird.
Genau, ganz genau.
Wie du schon gesagt hast, die Bank in Anführungszeichen hat jetzt aber im Prinzip die Verpflichtung oder die Forderung, mir entsprechend die 100 Dollar jederzeit in Sets wieder zurückzutauschen zum aktuellen Kurs dann. Und jetzt ist die Frage.
Du hast die Forderung, die Bank hat die Verpflichtung das zurückzuzahlen. Genau. Ich meine, da muss natürlich jetzt sagen, Verpflichtung hin oder her, ne? Also ich meine, das ist ja kein. Also du gehst einen Vertrag ein mit einer Firma in El Salvador, ne? Also ich meine, Verpflichtung, also das rechtlich durchzusetzen, ist natürlich noch eine andere Frage, ne? Aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Bank ihren Kunden zufrieden halten möchte und bedienen möchte.
Genau, und das auch kann natürlich.
Ja. Und das auch kann, genau.
Genau, und das ist jetzt die Frage, wie kann sie das? Also wir gehen jetzt mal beide Szenarien durch. Was passiert, wenn der Bitcoin-Kurs steigt? Dann für mein Verständnis, die 100 Dollar, die ich in Sets habe, die steigen halt im Dollarwert. Sets ändert sich ja gar nichts. Dann habe ich den Dollarteil, also den Dollarteil, der im Hintergrund in Sets gehalten wird. So, jetzt steigt der Kurs. Hätte ich alles in Bitcoin, hätte ich Gewinne gemacht im Bereich von US-Dollar auch hier. Ich habe ja aber das Ganze auf US-Dollar fixiert. Das heißt, im Hintergrund gewinnt die Bitcoin-Position an Wert. Dennoch kriege ich, wenn ich es zurücktauschen wollte, trotzdem nur 100 Dollar. Also ich verliere im Prinzip Sets in dem Fall, die ich sonst gehabt
Richtig,
hätte.
Genau. Ja, das ist wie, als wenn du deine Euro oder Dollar auf dem Bankkonto liegen hast. Ne?
Genau.
Das ist halt auch eine schlechte Idee, verlierst du Sets.
Ist grundsätzlich schlecht, genau.
Keine Euro halten. Immer schön im Minus sein.
Und warum passiert das? Weil im Hintergrund im Prinzip die Bank sagt, okay, wir müssen uns gegen den anderen Fall absichern mit einer Short-Position. Also wir wetten im Prinzip, dass der Kurs runtergeht und diese Wette kostet sozusagen Geld. Und dann kommen wir am Ende aber auf 0 auf 0 sozusagen. Oder die Bank macht noch Gewinn, ich weiß es nicht, aber der Endkunde hat im Prinzip keine Verluste jetzt beim Dollargeschäft, aber auch keine Gewinne.
Genau, also der Kunde bekommt halt einfach Dollar, also der bekommt halt Satoshis im Wert von Dollar zu dem Zeitpunkt, wo er von seinem Dollarkonto eine Transaktion macht. Also wenn ich jetzt mit der Bitcoin Beach Wallet sozusagen eine Rechnung bezahle, eine Lightning Invoice bezahle, dann kann ich beim Bezahlen auswählen, ob ich das von meinem Satoshi-Konto oder von meinem US-Dollar-Konto bezahle. Und wenn ich mein US-Dollar-Konto auswähle, dann wird natürlich der Satz-Betrag in dem Moment, wo ich die Zahlung durchführe, berechnet. Und wenn der Preis in der Zwischenzeit runtergegangen ist, dann habe ich natürlich weniger Satz. Dann habe ich natürlich mehr Satz, die ich ausgebe. Mhm. Und wenn der Preis in der Zwischenzeit hochgegangen ist, dann habe ich natürlich weniger Satz, die ich da ausgebe. Für mich als Nutzer macht es ja eigentlich, ich sehe ja die Anzahl der Satoshis gar nicht, die ich da halte. Ich sehe ja nur den US-Dollar-Betrag. Mhm. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass die Bank im Hintergrund gar nicht diese US-Dollar hält, sondern halt entsprechend nur Satoshis hält und die Preisvolatilität dann entsprechend mit diesem Vertrag hatcht. Aber der Nutzer sieht in erster Linie nur seinen US-Dollar-Betrag und der wird dann halt, wenn er ausgegeben wird, live in Satoshis umgerechnet wieder.
Ich würde jetzt das zweite Beispiel auch noch kurz durchspielen, damit man einfach für den Nutzer völlig egal, aber damit die Leute verstehen, wie es im Hintergrund dieses Konstrukt funktioniert. Wieder gleiches Beispiel, wir haben 100 Dollar Gegenwert in Sets und wir haben 100 Dollar in Dollars sozusagen angezeigt in der App und jetzt geht der Bitcoin-Kurs runter. Was passiert mit dem Dollar? Eigentlich werden ja dann im Prinzip, wenn ich es zurücktausche, bekomme ich mehr Sets und die muss die Bank irgendwo herhaben und deshalb hat sie eben diese Short-Position, die dann entsprechend in die Gewinne rutscht, nenne ich jetzt salopp gesagt, und die macht die Verluste wett und dadurch ist die Bank weiterhin liquide und kann mir eben diese Verbindlichkeit dann auch erfüllen.
Genau, der Short Contract ermöglicht es der Bank, wenn der Preis runtergeht, halt mehr Bitcoins zu erhalten. Und das ist die Wette bei diesem Contract, bei diesem Kontrakt. Während hingegen, wenn der Preis hochgeht, dann verliert die Bank natürlich Satoshis. Also das ist quasi der Gegenteil dieser Wette. Das heißt, Die Bank gewinnt Satoshis, wenn der Preis runtergeht. Die Bank verliert Satoshis, wenn der Preis hochgeht. Genau. Und so damit hat sie, damit ändert sich die Anzahl der Satoshis bei der Bank, um die Gesamtliability, also die Gesamtverpflichtungen den Kunden gegenüber bedienen zu können. Ne? Weil dadurch, dass die Bank ja die Verpflichtungen in Dollar und in Euro angibt, verändern sich die Verpflichtungen rein in Satz gerechnet, weil die Bank hat ja quasi nur Rücklagen in Satoshis. Ne? Das heißt, sie muss am Ende alle Verpflichtungen in Satoshis bedienen können. Das heißt, die Anzahl der Satoshis, die die Bank braucht, um alle Verpflichtungen bedienen zu können, schwankt minütlich mit dem Preis. Das heißt, jetzt sind es vielleicht irgendwie 3,758 Bitcoin, die die Bank braucht, um alle Liabilities bedienen zu können. In einer Stunde sind es halt vielleicht schon 3,579 Bitcoin, die die Bank braucht, um alle Liabilities bedienen zu können, obwohl keine Ein- und Auszahlung stattgefunden hat. Ne? Und das ist das, und dieses Anzahl von Satoshis hoch und runter fahren im Bankvermögen, das wird durch den Bot, der die Future Contracts tradet, also die Zukunftskontrakte tradet, durch diesen Bot wird quasi diese Menge geregelt. Ja, die Bank macht dabei natürlich auch einen Gewinn. Ne? Also das heißt, die Bank baut einen Spread ein, wie jeder andere Broker auch. Dieser Spread ist natürlich nicht, wie man das von anderen Brokern kennt, in der Größenordnung von 1,5 bis 3%, was man ja üblicherweise bei so europäischen Brokern zahlt, sondern hier reden wir von Basispunkten. Also ich glaube, es sind so 30 oder 40 Basispunkte.
Also 0,3%.
Genau, richtig, die Bank da als Spread einbaut. Weil man muss natürlich auch dazu sagen, die Bank muss ja nicht die kompletten Dollar-Liabilities beim Exchange traden, sondern die Bank kann ja mit einem Hebel reingehen. Das heißt, sie muss nicht das gesamte Volumen traden, was natürlich den Trade schon mal günstiger macht. Und insgesamt ist aber auch dieser Future Contract Trade günstiger zu tätigen als ein Spot Trade. Das heißt, die Bank hat relativ geringe Kosten durch das Hedging. Und kann dadurch halt auch, oder braucht halt dadurch auch nur eine relativ geringe Marge oben drauf zu schlagen. Und bei dem Volumen, was da durchkommt, kann dann die Bank entsprechend auch trotz einer sehr geringen Konvertierungsrate oder eines Konvertierungsspreads, um genau zu sein, trotzdem relativ gut Geld verdienen.
Jetzt würde mich noch vielleicht was Kritisches interessieren. Man kennt es vielleicht, die Leute, die irgendwie im Kryptomarkt gehebelt unterwegs waren, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt die Long-Position, die wetten auf einen steigenden Kurs, und eben die Short-Position, die machen Gewinne, wenn der Kurs sinkt. Mhm. Und dann ist es so, dass ich immer so eine Risiko-Optionsprämie, wie auch immer die heißt, zahlen muss, wenn ich so eine Position eingehe als Kunde. Was auch logisch ist, wenn im Hintergrund ist verständlich, dass da Gebühren entstehen. Und dann ist es eigentlich so, dass die Gebühren teilweise schwanken, weil wenn alle long gehen, dann geht fast keiner short, und dann bezahlen die, die long gehen, im Prinzip die Prämie an den, der short geht. Oder umgekehrt, wenn alle mega bearish sind und denken, oh, Bitcoin ist tot, dann hebeln alle auf fallende Kurse und dann bezahlen die, die short sind, die longs. Mhm. Wenn jetzt alle long sind, ist es, glaube ich, kein Problem. Aber was passiert, wenn die Stimmung kippt und alle gleichzeitig short gehen wollen? Ist es ein Problem für dieses Konstrukt, weil dann im Prinzip die Short-Position ja mega teuer wird irgendwann?
Ja, also ich meine, das ist die, also die Frage ist halt, skaliert Stable-Sats? Und das ist eine gute Frage, das wissen wir noch nicht. Ne? Das müssen wir sehen, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie sich dieser Markt für diesen Kontrakt entwickelt. Ne? Dieser Kontrakt, es gibt nicht viele Exchanges, wo dieser Kontrakt überhaupt angeboten wird, mit einer ordentlichen Liquidität. Momentan ist es hauptsächlich OKX als Exchange. Gibt Ideen, jetzt auch Collider als reinen Lightning Exchange einzubinden. Einen ähnlichen Kontrakt kann man ja auch auf LN Markets bei den deutschen Markus Turm Fans sicherlich auch sehr
beliebt. Da muss ja genug Liquidität da sein, oder?
Genau. Da ist durch Markus Turm auf jeden Fall genug Liquidität vorhanden, weil der geht natürlich dauerhaft long.
Und der geht immer, genau, das ist natürlich perfekt für euch.
Genau, aber ich meine, so 10, 15 Banken mit dem, was der Markt aktuell hergibt, sollte kein Problem sein, aber was man mit der aktuellen Marktliquidität sicherlich noch nicht hinbekommt, sind hunderte von Banken mit diesem Konstrukt des algorithmischen privaten Stablecoins zu versorgen. Das wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Dafür müssen wir noch schauen, wie sich der Markt langfristig da entwickelt und wie wieder auch genug Liquidität in diesen Markt reinkommt. Und du hast es schon gesagt, es braucht halt auch genug Gegenspieler, die Long-Position eingehen, weil die Banken, die wollen ja immer die Short-Position eingehen. Mhm. Es gibt eine Idee für einen Spieler, der die Long-Position eingehen könnte, und das ist tatsächlich auch, sind auch Gespräche, von denen wir mehrere momentan führen, das sind Banken. Weil, was ganz interessant ist, das Lightning-Netzwerk, und das hat sicherlich der ein oder andere schon mal beim Jack Mallers gehört, das Lightning-Netzwerk ist ein interessantes globales Settlement-Layer für Banken. Und wenn man sich jetzt überlegt, eine Bank setzt eine Lightning-Node auf, um halt international mit anderen Banken halt sofort settlen zu können, dann hat die Bank ein Problem, nämlich eine Bitcoin-Exposure. Die Bank will aber keine Bitcoin-Exposure haben, die Bank will ja eigentlich nur eine reine Dollar-Exposure haben. Das heißt, was die Bank dann machen könnte, ist das Stable-Sats-Modul verwenden, um nicht die Liabilities den Kunden gegenüber, sondern einfach um die eigene Exposure zu hedgen und somit quasi einen stabilen Dollar- oder Euro-Betrag zu halten, während man aber eigentlich eine Exposure in Bitcoin hat. Und somit kann man quasi international sofort settlen über das Lightning-Netzwerk, und mit einem Teil des Betrages, der im Lightning-Node drin sind, muss man halt entsprechend dann einen Volatility-Hedge eingehen über das Stable-Sats-Modul.
Sehr spannend, ja. Also man kann es ja wirklich weiterdenken und nicht nur diese klassische Endkundensicht nehmen, sondern wirklich dann, genau, wie du es jetzt gesagt hast, auch Banken, Finanzdienstleister irgendwie vielleicht weiterspinnen. Immer wenn ich Lightning höre in Bezug auf Banken oder Lightning Node, da klingeln bei mir alle Alarmglocken, Geldwäsche, Regulatorik und so weiter. Also ich glaube, das ist in Deutschland oder Europa vielleicht eher schwierig, aber es gibt sicherlich Staaten, die da eben offener sind, und dann bin ich gespannt, was sich da in dem Bereich so tut.
Ja, jetzt schauen wir erstmal, was passiert, ne, mit Mika, und in den USA sehen wir ja auch schon, dass dort das Thema Lightning Node und Routing Node ja auch schon immer relevanter wird, auch in der politischen Diskussion. Von daher, lass mal abwarten. Ich glaube, das wird auch in Europa ein für Banken ein wichtiges Thema sein, Lightning ins Lightning-Netzwerk sich zu integrieren.
Bin ich voll und ganz bei dir. Also davon gehe ich aus, ist für mich eine Frage der Zeit. Aber die Entwicklungen, die im Lightning-Netzwerk passieren, die sind einfach so gigantisch. Und da kann man auch als Bank nicht einfach nur zugucken. Man muss sich damit beschäftigen und schauen, wie kann man das selber vielleicht nutzen. Du sagst jetzt Settlement oder auch einfach Für einen Kunde, der dann einfach nicht diese Echtzeitüberweisungen macht, die teilweise nicht funktionieren, weil die andere Bank nicht mitmacht, weil es nur auf Europa beschränkt ist und so weiter, sondern eben ich kann es worldwide dann entsprechend den Kunden auch anbieten.
Ja, da ich meine, wenn wir uns mal anschauen, wie funktionieren denn die Banken, vor allem die Genossenschaftsbanken in Deutschland, wenn wir uns halt Volks- und Raiffeisenbanken oder Sparkassen anschauen, die müssen ja auch untereinander setteln, haben immer ihre Zentralbank, die Volks- und Raiffeisenbanken mit der DZ-Bank, die Sparkassen, ich weiß gar nicht, wie die sich regeln, ich weiß, die bayerischen Sparkassen haben die Bayern-LB als Zentralbank, wo sie halt quasi
ihre Korrespondenzbanken haben. Es gibt die Landesbanken, genau.
Ja, genau. Also so hat dann jede Landesbank agiert dann als Zentralbank für die Sparkassen, die regionalen und so. Also ich meine, du hast halt diesen Punkt, um halt allein schon nicht nur internationales Settlement, sondern nur nationales Settlement zwischen verschiedenen, kann schon fast sagen, Niederlassungen zu ermöglichen, ist Lightning schon ein spannendes Thema, weil im Endeffekt machst du halt sowas wie die Zentralbanken für die Genossenschaftsbanken überflüssig. Also du brauchst eigentlich keine DZ-Bank mehr, du brauchst eigentlich keine Bayern-LB mehr als Zentralbank für die bayerischen Sparkassen, wenn die übers Lightning-Netzwerk direkt instant miteinander setteln kann.
Also ich weiß, dass im Sparkassensektor die in Anführungszeichen Zentralbanken, die machen noch ein bisschen mehr als nur Settlement.
Ja, aber, ja, klar, natürlich.
Aber
guter Punkt.
Bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob die sich da angegriffen fühlen bei sowas. Aber es ist sicherlich Zukunftsmusik, aber ich finde es spannend und man muss es auf dem Schirm haben auf jeden Fall. Ja. Aber kommen wir zurück zu Stablesets jetzt im Prinzip direkt. Wir haben jetzt schon im Prinzip eine Zielgruppe, vielleicht irgendwann dann eben Banken, Finanzdienstleister. Was ist so die typische Zielgruppe, wo du sagen würdest, für diese Leute haben wir dieses Produkt in Anführungszeichen eigentlich entwickelt oder wer soll sowas nutzen? Was ist so die Zielgruppe?
Ja, die Zielgruppe sind natürlich ganz klar die Bitcoin-nativ, also die Nutzer von Bitcoin-nativen Banken. Und Bitcoin-native Banken für uns sind in erster Linie so Community-Banken, wie wir sie in El Salvador mit der Bitcoin Beach Wallet sehen. Ne? Also für El Zonte eine Community-Bank, simultane Gespräche mit Community-Banken, sehr vielen Community-Banken in verschiedenen anderen lateinamerikanischen Ländern, aber natürlich auch viel in afrikanischen Ländern. Und wenn Michael Saylor auch in letzter Zeit ein bisschen gesehen hat, das sieht man ja auch, dass er sich sehr stark dafür einsetzt, dass da viel in Afrika passieren soll. Und was wir in El Salvador bereits gesehen haben, ist aber auch das Gleiche, was die Nachfrage in Afrika ist. Die Leute wollen halt einfach Dollar halten. Ne? Die Leute, das ist ein Asset, was die Leute kennen. Das ist ein Asset, was relativ stabil ist, was halt einfach noch am wenigsten shittieste Shitcoin ist, sozusagen. Von daher wollen die Leute das einfach haben. Es macht schon Sinn, Menschen in schwierigen Lebenslagen, die nicht mal einen Bankzugang hatten bisher, ihnen nicht nur Bitcoin-Zugang zu ermöglichen, sondern ihnen auch den Zugang zu ermöglichen, kurzfristige Planungen in Dollar machen zu können und kurzfristige Rücklagen in Dollar bilden zu können und dann langfristige Rücklagen in Bitcoin, also Bitcoin sozusagen als Sparkonto drin zu haben. Und dadurch, dass die Community-Banken, die wir launchen, üblicherweise keinen Zugang zum Fiat-Netzwerk haben, weil das zusätzliche regulatorische Anforderungen für diese Bankenbetreiber bedeuten würde und in vielen Ländern der Welt man als reiner Bitcoin-Custodian in vielen Ländern keine Lizenzbedarf als reiner Bitcoin-Custodian, ist es damit relativ einfach, halt eine Bitcoin-Bank aufzuziehen, solange man sich halt rein in der Bitcoin-Welt bewegt und nur Bitcoin-Zahlungsmethoden verwendet. Mhm. Und da ist natürlich genau Stables hat dann das richtige Tool, dass ich den Kunden in Ländern wie Afrika, also in Südafrika oder Gambia und so weiter, dass ich denen halt Dollar anbieten kann als Bank, als Community-Bank, ohne dass ich allerdings selbst einen Dollar-Zugang, also einen Dollar-Netzwerk-Zugang brauche. Also das sind so diese Ziel, oder sagen wir mal so, das Projekt StableSats wurde genau mit dieser Vision ins Leben gerufen. Ne? Dass dadurch natürlich B2B-Use-Cases auch entstehen, ist ein schöner Nebeneffekt, aber in erster Linie ist StableSats dafür gedacht, die Menschen in Entwicklungsländern bedienen zu können mit der Nachfrage nach Dollar.
Ja, und die Nachfrage wird die nächsten Jahre auch nicht abnehmen. Das ist ja vollkommen verständlich, genau, dass die Leute Dollar haben wollen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das B2B-Geschäft war jetzt nicht die Intention. Die braucht man ja aber zwangsläufig, weil wenn ich dort die in Anführungszeichen Dollar drin habe und ich kann die nicht ausgeben, bringt es mir natürlich nichts. Das ist
vorher genau, also ich kann sie nur ausgeben bei Zahlungsstellen, die auch Lightning empfangen. Genau, ne? Genau. Also, und ob dann auf der anderen Seite das wieder in Dollar konvertiert wird oder halt in Satz dann denominiert bleibt, das ist dann halt jeweils die Frage des Empfängers. Ne? Aber wenn ich natürlich zum Beispiel in einer regionalen zirkulären Ökonomie wie zum Beispiel El Zonte agiere, wo fast alle die Bitcoin Beach Wallet verwenden, da kann ich natürlich dann super den Dollarbetrag von einem Bitcoin Beach Wallet Konto aufs andere Bitcoin Beach Wallet Konto dann übertragen.
Ja, im Prinzip ist El Salvador ja der perfekte Spielplatz für Lightning, dass man das einfach ausprobieren kann, austesten kann und genau. Ich glaube, vor kurzem hieß es jetzt, dass nach einem Jahr in Anführungszeichen nur 20% der Händler überhaupt Bitcoin akzeptieren, was ja eigentlich gigantisch ist. Das heißt, ich kann auch nicht überall damit bezahlen, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, wahrscheinlich so die alltäglichen Sachen in den meisten Regionen zu erledigen. Und ich glaube, die Zahl wird immer weiter steigen, weil sie irgendwann doch mal anfangen, da auch Education zu machen und sagen, hey, es ist eigentlich ein Gesetz. Die meisten Händler halten sich nicht dran, kriegen auch keine Strafen. Aber in die Richtung muss es ja gehen, weil sonst macht es keinen Sinn, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu machen, wenn ich es nicht überall benutzen kann.
Und deshalb, also ich bin sehr gespannt, ich werde berichten, ich fliege im November auch für 2 Wochen nach El Salvador und werde mir das mal vor Ort alles anschauen, ist auch mein erstes Mal dann. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber so, dass das, wie soll man sagen, du musst ja als Händler nicht unbedingt Lightning-Zahlungen oder Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Das Gesetz besagt ja im Endeffekt nur, dass du dazu in der Lage sein musst, wenn du einen Vertrag hast, den jemand noch bezahlen muss, also jemand noch eine Verbindlichkeit dir gegenüber hat, dann ist dieser jemand dazu in der Lage, diese Verbindlichkeit auch in Bitcoin zu begleichen und dann musst du Bitcoin akzeptieren. Aber du kannst natürlich trotzdem im ganz normalen Laden auch sagen, nee, ich akzeptiere keine Bitcoin, dann kannst du halt nichts bei mir kaufen. Ne? Das geht schon. Nur wenn ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, der noch nicht bezahlt wurde, dann hat derjenige die Möglichkeit, der den bezahlen muss, den auch in Bitcoin zu bezahlen. Das ist ja das, was das Gesetz eigentlich besagt. Mhm. Und ich finde es auch okay, dass jetzt nicht alle direkt auf Bitcoin aufgestiegen sind, weil sind wir mal ganz ehrlich, die Education, die da betrieben wurde, war ja, oder ehrlich gesagt, es war ja eigentlich gar keine Education vorhanden bisher in El Salvador und dadurch haben die Bürger auch gar nicht wirklich verstanden, was ist denn eigentlich Bitcoin. Ne? Dem wurde halt was von oben aufgestülpt, ohne dass es halt wirklich da eine, wie wir es ja eigentlich sehen wollen, eine Grassroots-Bewegung ist von unten heraus und die Leute sich gegenseitig bilden und voran und das Thema Bitcoin vorantreiben. Und ich denke, es wird auch sicherlich noch ein paar Jahre brauchen, bis das so von unten herauf wächst. Zumindest basierend auf dem, was ich bisher gehört habe.
Ich hoffe auch, dass es noch eine gewisse Zeit braucht. Also im Prinzip, ich habe es vorher schon gesagt, das war wie so ein Spielplatz für Lightning oder das ist es immer noch. Wenn man jetzt überlegt, seit wann es Lightning gibt, ich glaube 2017 oder 18 ging es dann so wirklich los. Mhm. Wenn man überlegt, wir haben jetzt ein Land, ja, ist ein kleines Land, die haben bestimmt weniger Zahlungsverkehr als wir, aber mittlerweile funktioniert das ja eigentlich recht gut. Und ich glaube, das muss auch nach und nach wachsen. Wir können nicht von heute auf morgen alle Lightning nutzen. Ich glaube, das würde das Netzwerk einfach Stand heute nicht packen.
Ja, ja,
von dem her ist es ja mega gut, dass das nach und nach so ein bisschen passiert und immer eine größere Verbreitung findet und jetzt auch nicht nur in Südamerika, sondern du hast angesprochen, Michael Saylor, der Richtung Afrika da auch schielt, dass man da im Prinzip solche Strukturen auch aufbaut und das nach und nach größer macht, weil der Bedarf bei uns in Europa ist definitiv geringer als dort. Sprich, die haben einen viel größeren Mehrwert, von dem her ist es auch richtig, dass man an dieser Stelle ansetzt und dort anfängt und sagt, hey, was hat das eigentlich für Vorteile? Und bei uns in Europa oder Deutschland wird das parallel auch laufen. Ich bin mir sicher, dass immer mehr Händler Bitcoin oder auch Lightning akzeptieren werden, aber der Fokus von Stable
Sets. Mehr auf freiwilliger Basis, meinst du?
Ja, mit Sicherheit, ja. Weil der Freund, der Bitcoin Maxi ist, einfach jede Woche mir das Ohr voll heult und immer nice genau. Halt. Ja, also ich glaube, so
also halb freiwillig.
Uns, genau, ja. Aber von dem her, den Ansatz finde ich echt gut und finde ich auch mega spannend. Und klar, wir sehen das jetzt nur aus der Ferne oder du dann auch vor Ort demnächst, wenn du mit einigen wieder runtergehst. Aber im Prinzip finde ich die Entwicklung sehr spannend und die ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, die wir da sehen.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich denke auch, das Lightning-Netzwerk wird eine extrem wichtige Rolle spielen in der Zukunft. Aber ich meine, sonst hätte ich mich natürlich auch nicht für diese Firma entschieden, weil es ist im Endeffekt, wir bauen ja sozusagen einen Gateway zum Lightning-Netzwerk, der halt Enterprise-ready ist, also mit dem man dann auch problemlos Millionen von Transaktionen pro Minute durchschleusen kann. Weil das ist natürlich auch was eine große Herausforderung ist, ein Problem ist, auch was erstmal gelöst werden muss. Das Lightning-Netzwerk kann das theoretisch stemmen, aber wenn du halt die Tools drumherum nicht persönlich hast, die Accounting-Tools und so weiter, also so ein Volumen an Transaktionen abbilden zu können und dokumentieren zu können, dann hilft dir halt das Lightning, die Geschwindigkeit vom Lightning-Netzwerk auch nicht weiter. Also da muss halt rundherum noch an Tools noch echt einiges entstehen. Also nicht umsonst ist hier David Marcus, der ehemalige hier Mitinitiator von Libra, also der Facebook-Mitarbeiter. Genau, Diem später, Michael Saylor, Strike, alle bauen sie Enterprise Lightning-Produkte, ne, in unterschiedlichen Ausprägungen, Gateways, Analytic-Tools. Es gibt so viele Herausforderungen, um Lightning on Scale für Millionen von Nutzer zur Verfügung zu stellen, die alle noch gelöst werden müssen, wo aber gerade wahnsinnig viel Ressourcen investiert werden, um diese Herausforderungen in den Griff zu bekommen.
Ja, also dieser Payment-Markt, in dem bewege ich mich jetzt beruflich seit, ich glaube, 15 Jahren, der ist unfassbar spannend, der ist sehr innovativ, aber wenn man anguckt, was im Bitcoin-Space, vor allem in Lightning passiert, das ist eine ganz andere Geschwindigkeit, eine ganz andere Schlagzahl, also es ist schon Wahnsinn und mich freut es auch riesig, dass du jetzt ein paar angesprochen, dass die ja wirklich auch ordentlich Kohle eingesammelt haben, das heißt, dass man wirklich sieht, es gibt Institutionelle, die sagen, hey, wir hauen da Geld rein, weil wir sehen da später für uns einen Mehrwert drin und das Coole ist, eigentlich ist ja nachher ein offener Standard. Also ich kann ja als Firma, klar kann ich schon sagen, ich lasse jetzt ein Produkt bauen, das ist dann eben nicht Open Source, das ist nur für mich, aber die meisten Projekte sind ja dann nachher Open Source, dass es jeder nutzen kann und das ist eigentlich so der coole Spirit und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das so eine wahnsinnige Geschwindigkeit hat.
Ja, du kannst ja zwar deinen eigenen Visa-Payment-Gateway schreiben. Die Frage ist, ob du ins Netzwerk reinkommst mit deinem eigenen Gateway. Das Problem hast du bei Lightning nicht. Ne? Also bei Lightning kommst du auf jeden Fall ins Netzwerk rein, weil da gibt es halt keinen Gatekeeper, der sagt, nee, du darfst nicht. Und welche Software du verwendest, ist auch egal. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie du dich ins Lightning-Netzwerk integrieren kannst. Also das ist, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also was wir da an Innovationen sehen, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es halt alles so offen ist. Und während alle anderen Zahlungsnetzwerke halt eher sehr geschlossene Netzwerke sind. Permissioned-Netzwerke.
Ich oute mich ja in der Bitcoin-Community oder vor allem hier im Podcast immer wieder als Stablecoin-Fan, was viele Bitcoiner dann immer wundert. Aber das freut mich jetzt, dass wir im Prinzip die Folge heute aufgezeichnet haben, weil die einfach für mich gezeigt hat, warum Stablecoins oder ein stabiler US-Dollar auf Bitcoin, was auch immer es dann ist, warum das so extrem wichtig ist.
Jetzt muss man vorsichtig sein, ne? Stables hat es ja kein Stablecoin, aber rein theoretisch könnte man aus Stable. Ja, nicht ganz. Also rein theoretisch könntest du aber aus Stables Huts einen Stablecoin machen. Ne? Wenn natürlich jetzt eine Bank hingeht wie Bitcoin Beach Wallet und sagt, die Satoshis, die wir in Dollar gewandelt haben, das ist nicht nur Stables Huts, was wir halt im Hintergrund für unsere Nutzer sozusagen covern, sondern wir können ja auch ein Asset auf Taro issuen, was wir, keine Ahnung, Bitcoin Beach Wallet Dollar nennen. Und dann haben wir tatsächlich einen Stablecoin und diesen Stablecoin hedgen wir im Hintergrund via Stable Sats, ne? Mit dem Stable Sats Trading Bot. Da entstehen natürlich noch ganz viele andere spannende Konstrukte, erstmal, wenn Stablecoins auf Lightning erstmal möglich sind mit RGB oder mit Taro. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass Stablecoins eher ein Asset sind, was von einem Herausgeber kommt und dann über das Lightning-Netzwerk transferiert werden kann, während hingegen Stable Sats nur quasi auf der Plattform oder nur mit der Liability gegenüber der Bank funktioniert. Das heißt, du kannst Stable Sats nicht übers Lightning-Netzwerk transferieren. Du transferierst immer nur Sats übers Lightning-Netzwerk. Und jeweils bei der jeweiligen Bank, wo du dann die Sats liegen hast, werden sie dann wiederum in Dollar gewandelt. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die wir hier haben mit Stable Sats und Stable Coins. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass das nicht das Gleiche ist.
Aber wieder deshalb meine Aussage für den Nutzer, dem ist ja völlig egal, ob jetzt da nachher Bitcoin verschoben werden, die gehedged werden oder ob das irgendwie im Hintergrund, klar, es ist ein gewisses Risiko immer dabei, das ich abwägen muss, aber entscheidend ist im Prinzip, ich habe nicht diese Volatilität, weil die ist Stand heute einfach ein Problem. Auf das wollte ich
eigentlich aus. Guter Punkt. Ja. Die verschiedenen Risiken, die du abwägen solltest, ne, ob du sie abwägen kannst, ist eine ganz andere Frage.
Natürlich.
Aber du musst natürlich auch erstmal die Risiken verstehen, was wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen Bildung bedarf, aber bei den jeweiligen Konstrukten. Aber deswegen, ich glaube, du hast recht, die meisten normalen Nutzer wird das überhaupt nicht interessieren, wie es im Detail funktioniert. Hauptsache, sie haben Dollar.
Ja, du sagst gerade, es dauert mehrere Wochen. Nein, Wochen reicht nicht. Also ich fuchs mich da gerade in das Stablecoin-Thema wieder ziemlich rein. Werde da demnächst auch wieder ein, zwei Folgen dazu machen, was das für Auswirkungen aufs Finanzsystem haben kann oder wird. Also das Thema ist schon gigantisch und es wird immer größer werden, immer relevanter werden. Und deshalb, also ich sehe es als wichtig an, und wenn jetzt der Bitcoin-Maxi sagt, ja, aber das ist ein Shitcoin, weil es US-Dollar-Niveau ist, dann sage ich, ja gut, aber die ganze Welt tickt nicht so, wie wir das in unserer Bubble tun.
Nee, also, du musst dann sagen, ja, ist okay, ist halt ein Shitcoin, aber es ist halt der wenigste, shittieste Shitcoin von allen
Shitcoins. Ja, und lieber habe ich den...
Die Leute wollen ihn nun mal.
Genau, und lieber kann ich den via Lightning transferieren oder jetzt über Stable Sets, im Prinzip halte ich Sets im Hintergrund und kann damit in Anführungszeichen in Dollar über Lightning bezahlen. Lieber das, als ich nutze ein Dollarsystem, wo vielleicht dann wieder die Banken dahinter stehen, wo dann im Prinzip keine Ahnung, wer alles noch als Intermediär mitverdient, Mastercard, Visa, der Händler zahlt noch 3% und so weiter. Also das geht schon mal in die richtige Richtung. Und deshalb bin ich so bullish auch auf Stablecoins, Stablesets.
Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass US-Dollar-Stablecoins oder auch Euro-Stablecoins früher oder später von den Zentralbanken direkt im Lightning-Netzwerk geissued werden.
Hältst du es tatsächlich für realistisch, dass die sagen werden, komm, wir nehmen das Lightning-Netzwerk? Ja. Oder auf was für eine Zeitschiene?
Weil es wirtschaftlich gesehen nun mal die beste Lösung ist. Und wenn wir uns Taro anschauen, Tabetaro, haben sie sogar die Möglichkeit, die Funds zu kontrollieren bei den Nutzern, ne? Also auch theoretisch zu sperren. Von daher insgesamt wird es wahrscheinlich die günstigste Lösung sein, weil wenn du dir überlegst, diese Sicherheitsinfrastruktur für eine CBDC aufzubauen, während du hingegen hier bereits eine existierende Sicherheitsinfrastruktur plus natürlich auch noch die kryptografischen Methoden, um den Stablecoin abzubilden, schon hast. Man müsste sich nochmal genauer anschauen, welche Nachteile auch durch Lightning basierend auf den Anforderungen einer CBDC entstehen könnten, aber so grob überschlagen müsste Lightning die beste und günstigste Lösung für Zentralbanken sein, einen Stablecoin zu issuen. Ja.
Und wenn sie einfach eine zentrale Datenbank nehmen?
So wie sie es jetzt schon haben. Ja. Ist halt schwer, den Leuten dann als Upgrade zu verkaufen, als
das CBDC wird sowieso zu verkaufen. Schwierig. Also das wird sowieso schwierig. Ich hatte neulich eine Folge mit Jonas Groß, wo wir auch ein bisschen dann gerätselt haben, was ist eigentlich der Mehrwert, wie bringe ich das an die Leute? Also das wird, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Mhm. Ich würde aber behaupten, in Europa sind wir da noch einige Jahre davon weg. Weil die noch gar nicht wissen, wie wollen wir das ausgestalten. Das soll ja nächstes Jahr irgendwie bekannt gegeben werden. Und wenn ich gucke, wir haben im Euro-Währungsraum 20 Länder, die kriegen sich eh nicht geeinigt. Also das wird noch so lange dauern, glaube ich, bis das in Europa wirklich ein Thema wird.
Ich könnte mir vorstellen, wenn wir sowas sehen wie 1 Euro ist, beziehungsweise 10 Euro ist 1 Dollar, dass dann die Zentralbanken, vor allem die EZB, eine Phase der Vorbereitung für einen Währungsreset kommen und sobald wir irgendwie über ein Währungsreset sprechen, dann wird CBDC sicherlich auf einmal ganz schnell wieder eines der wichtigsten Themen ganz vorne sein. Und ich meine, der Reset ist ja eigentlich schon in der Vorbereitung, ne, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Also auch einen Euro erstmal mit Gold zu unterlegen, um wieder Vertrauen reinzubekommen und dann halt entsprechend mit EU-Bonds anstatt mit EU-Staaten-Bonds sozusagen zu unterfüttern, ist ja auch schon etwas, was öfters diskutiert wurde und wo, glaube ich, so ein bisschen so die Gesellschaft darauf vorbereitet werden soll, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Thema CBDC ganz schnell wieder aufgegriffen wird, wenn wir hier in eine Richtung starke Inflation driften in Europa.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich werde sicherlich die Zuhörer auf dem Laufenden halten, weil da sehr, sehr viel passieren wird in nächster Zeit. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr spannend, weil dieses Thema Stable Sets ist auf Twitter so ein bisschen rumkursiert, aber ich glaube, so richtig damit auseinandergesetzt haben sich nur die wenigsten. Ich hoffe, die haben jetzt einen schönen Einblick bekommen, wie es funktioniert, wo es hingehen soll und warum man sowas braucht. Hast du schon noch irgendeine Ergänzung? Haben wir irgendwas vergessen?
Ja, also wer sich das nochmal näher anschauen möchte und verstehen möchte, wie Stable Sets funktioniert und vielleicht auch das Vertragskonstrukt, also den Kontrakt im Hintergrund besser verstehen möchte, einfach mal auf stablesets.com gehen. Da haben wir eine Educational Webseite, wo Stable Sets wirklich im Detail erklärt wird. Und da kriegt man, glaube ich, einen sehr guten Einblick da rein, wie es funktioniert, technisch gesehen, welche Risiken da auch vorhanden sind. Und genau, gibt es auch ein schönes Video noch dazu, wie erklärt wird, wie sich das verhält, was wir ja auch gerade durchgespielt haben, also die verschiedenen Szenarien, wie die sich dann verhalten auf dem Balance Sheet der Bank.
Und ansonsten einfach mal die Bitcoin Beach Wallet runterladen und ausprobieren.
Das sowieso, das ist übrigens ein wichtiger Hinweis. Ich sehe das immer wieder in der deutschen Community, dass hier die Wallet of Satoshi ganz gerne empfohlen wird. Was ich nicht nachvollziehen kann, empfehlt lieber die Bitcoin Beach Wallet. Ist genauso gut, nur besser und hat Stable Sats mit drin. Also bitte kein Wallet of Satoshi. Wenn ihr schon Custody Wallets empfehlt, dann bitte Bitcoin Beach Wallet anstatt Wallet of Satoshi.
Ich verlinke natürlich Stable Sats unten in den Shownotes, auch die Kontaktdaten an Daniel, falls ihr mit ihm Kontakt aufnehmen wollt. Meldet euch, sage ich jetzt einfach mal. Und Daniel.
Ja, sehr gerne, klar.
Daniel und Martin natürlich euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Podcast, der dann hoffentlich bald startet. Wann soll es losgehen?
Ja, danke dir, Lolli. Ja, es soll nächste Woche schon losgehen, genau.
Also bis die Folge kommt, ist wahrscheinlich schon eine Folge draußen. Das heißt, ich verlinke den dann auch schon mal direkt in den Shownotes.
Perfekt.
Wunderbar, ich danke dir, wünsche euch alles Gute bei Galoi und mit Stables jetzt und allem, was ihr vorhabt, und wer weiß, vielleicht hören wir uns in Zukunft nochmal, wenn ihr irgendwas in dem Bereich am Start habt.
Ja, danke dir, Lolli, vielen Dank für die Einladung auch, und ich freue mich auch sehr darauf, auf weitere Gespräche in der Community über Stable Sats. Das ist jetzt eines meiner wichtigsten Themen, wie man merkt, von daher freue ich mich sehr, darüber zu reden und auch aufs nächste Gespräch.
Danke dir, bis bald.
Bis bald.
Ciao.